Ich bin der Stöps. Kollege Leira sagt aber, ihr könnt mich duzen. Ich höre auf fast alles. Also ich höre auf Christoph, auf Stöps, Stöttner eventuell auch. Auf was ich überhaupt nicht höre, ist Sie. Da kommen wir nicht weiter. Also sollten wir uns irgendwo draußen sehen, sprecht mich an, das ist immer lustig, trinken wir vielleicht noch irgendwas. Ich mache IT seit Urzeiten, also letztes Jahr 1000 angefangen, mit Amiga, OS 2, OS 400, dann Linux ungefähr seit 93, 94. Ich fasse auch Windows an, wenn es sein muss. Linux-Kernel, mit dem ich angefangen habe, war kleiner 1. Das war auf irgendeiner Heft-CD damals mit Slackware. War eigentlich ganz spaßig. Ich mag VI, ich verstehe Nano nicht. Und ich habe irgendwann einmal, ich glaube, auf Twitter noch geschrieben, wenn ein Prozess Excel enthält, ist der Prozess kaputt. Ging irgendwann mal ein Steps-Law durch Mastodon. Bin immer der Meinung, also Excel ist einfach ein Tool, das kaputt ist. Aber okay. Anderes Tool. Na, erstmal danke. Danke ans Orga-Team und die Helfer der Frostcon. Es ist immer schön, hier zu sein. Familie war auch sehr ruhig die letzte Woche und hat verstanden, dass ich noch Folien machen muss. Ich bin da meistens ein bisschen spät dran. Und ich nutze für die Demos ein Tool vom Tobi Heine. Den habe ich das letzte Mal auf den Chemnitzer Linux-Tagen getroffen. Danke für dessen Skript. Das war sehr nützlich. Ja, warum den Vortrag? Ich habe es ja schon mitgekriegt, ich bin ein bisschen alt. Ich habe früher mit richtig installierten Servern angefangen. Dann hat man meistens so Netzwerktests gemacht. Also mal erwischt man die Kiste per Ping. Kann man mit Telnet prüfen, ob der Port auf ist. Ist vielleicht noch Firewall dazwischen. Das ging natürlich dann über in virtuelle Maschinen, in Container. Bei virtuellen Maschinen und Bare Metal war es meistens so, okay, wenn ein Telnet nicht drauf war, hat man es nachinstalliert. Bei Containern wird es meistens schwierig, spätestens wenn sie der neue vom Image zieht, ist das Tool wieder weg. Ich habe aber festgestellt, dass in ganz vielen Containern wird Curl mit ausgeliefert und Curl nutzt uns für Troubleshooting irrsinnig viel. Was auch gehen würde für solche Geschichten ist Netcat. Netcat wird dummerweise von den meisten Virenscannern, also IPS, IDS und SIM-Tools, also diesen ganzen Gegen-Hacker-Tools protokolliert und geblockt. Ich hatte da schon mehrere Diskussionen mit CISOs und so Leuten, die dann am Schreibtisch gefedert sind. Ich installiere kein Netcat mehr nach. Deshalb lieber die Finger von dem weg, nutzt Curl, das kommt fast das Gleiche. Ja, wie gesagt, nachinstallieren ist meistens nett. Viele Systeme, auf denen wir uns rumtreiben, haben inzwischen auch kein Internet. Das heißt, man kann auch gar nicht mehr so schnell nachinstallieren. Das heißt, wie prüfe ich denn jetzt, kommt der Container, kommt die VM auf den offenen Port für einen Mail-Server, für einen Webserver und so weiter und so fort. Also, fangen wir an. Früher Telnet. Serveradresse 80, prüfen wir, ob Port 80 offen ist. Ja, tut oder tut halt nicht. Also Connection Timeout tut nicht. War eigentlich ganz praktisch. Es ging dann los. Ich glaube, vor allem unter Windows war Telnet eh nie so eine Sache. Nachinstallieren war immer schwierig. Macht auch so keinen Spaß. Schauen wir uns das mit Beispiel für SMTP und Telnet nochmal an. Das heißt, Telnet auf die IP mit Port, dann ein Hallo an die, also wer bin ich, Mail from. Telnet hat das Problem, wenn man sich vertippt und mit Backspace löscht, ist meistens die Zeile im Arsch, kaputt. Das heißt, ich fange wieder von vorn an. Ich tippe meistens eher schnell, vertippe mich oft und versuche dann zu löschen und das macht mit Telnet so überhaupt keinen Spaß. Empfänger, kann man sich nochmal vertippen, Data für die Mail selber, Subject, einigen Text und er verschickt dann auch schon. Ähnlich für Telnet für HTTP, also ich kann noch ein GET auf ein Index.html und viel mehr HTTP spreche ich nicht auf Telnet, ich kann es mir einfach nicht merken. Ich weiß, es gibt Leute, die können auch POP3 und IMAP auswendig, ich kann es nicht. Dafür gibt es Schweizer Taschenmesser. Nein, Tools, die ähnlich wie so ein Schweizer Offiziersmesser uns helfen können. Und das ist Curl, wie gesagt, ist in den meisten Containern installiert oder in den meisten VMs, unterstützt irrsinnig viele Protokolle, auch sehr alte. Was ich beim Vorbereiten meiner Demo festgestellt habe, also unter Fedora zum Beispiel, kann Curl auch LDAP. Unter am Standard Cache OS kann es nicht, da haben die das Protokoll rausgelassen. Das heißt, muss man nachinstallieren, also da gibt es irgendwie ein kleines Curl-Paket und ein größeres Curl-Paket. Also nicht alle Protokolle in allen Distributionen, in Ubuntu und in Fedora tut es komplett. Unterstützt so ziemlich jedes Proxy-Protokoll und fast alles, was wir unter Web-Authentifizierung kennen. Also Basic Out, Plain, Form-Based, Kerberos und NetRC. Das heißt, ich kann auch Hostname, Username, Passwort angeben. Das Lustige ist, das Tool ist tatsächlich fast überall installiert. Das kommt von der Webseite von Daniel Stenberg, dem Hauptentwickler. Das heißt, Curl wird in fast allen Handbüchern von Autos oder Spielekonsolen erwähnt, nämlich im Copyright. Und der kriegt dann Mails, hey, in meinem Toyota Corolla, wie funktioniert denn da eigentlich mein Multimedia-System? Du stehst da im Handbuch. Oder ich habe deinen Namen in die Instructions gefunden, kannst du mir mal helfen, das und das einzurichten? Oder bei meiner Playstation geht der Internetzugriff nicht. Oder ich glaube, hier der Joystick, wie kann ich denn das reparieren? Also gibt es praktisch überall und wird da immer erwähnt. Lustigerweise, also die Folie ist zum Beispiel von Daniel von seinem Vortrag letztes Jahr hier. Autohersteller, die Curl einsetzen. Ich glaube, es sind fast alle, die ich kenne. Und ich habe es nicht gezählt. Ich wusste schon mal, wie viele supporten Curl?
Null.
Genau, leider gar keiner. Und was letzte Woche so durch Twitter und ich glaube sogar bei Heise durchging, sie suchen momentan händeringend einen Windows-Entwickler, der Curl-Bugfixes macht. Also das siebenköpfige Team, der Curl-Programmierer und die in der Security-Liste mit drin sind, maintainen kein Windows. Die haben da keinen Bock drauf. Das heißt, wenn jemand gemüßigt ist und Windows und C kann, kann er sich beim Daniel melden. Er sucht händeringend Leute. Aber zurück zum Tool. Also Curl kann zum Beispiel auch Telnet, das heißt, wir könnten also mit einem normalen Telnet-Server reden. Telnet ist unsecure. Ich habe auch schon von Leuten gehört, da telefoniert oder schickt das BSI E-Mails, wenn sie einen offenen Telnet-Port finden und informieren einen dann. Also, du nix, du kennst das schon, gell? Ich glaube auch, der Urlaub im User Space Podcast hatte schon diese E-Mail. Die haben das als Gag gemacht. Also, die haben irgendeinen Python-Service, der auf dem Port hört. Da könnt ihr zum Beispiel Telnet testen, um ihnen einen Kommentar zu schicken. Christian freut sich über Kommentare. Und sein Team. Und die Leute, das ist ja nicht sein Team, wie gesagt, die Leute vom Podcast sind gerne bereit, Kommentare zu lesen. So, dann schauen wir uns mal an, was können wir denn alles mit Curl machen. Wir haben ja vorhin schon über SMTP und Telnet gesprochen, also über Port 25. Das ist ja ein Klartextprotokoll. Also unter Port 25 oder Port 80 irgendwas mit Telnet reinzuhacken, ist ja harmlos. Das kann fast jeder. Oder zumindest, wenn er es mal gelesen hat. Wir haben ja heute alles verschlüsselt. Also SMTP spricht zum Beispiel über Port 587, TLS. Also spätestens da ist mein Telnet-Kenntnis vorbei, also kann ich nicht. Das übernimmt Curl für uns. Das heißt, wir geben die URL an. Mail from Recipient. In dem Fall habe ich noch gesagt, okay, wir nutzen den Mailtext aus der Datei, Upload File E-Mail. Unsecure, weil mein SMTP-Example.com gibt es kein Trusted-Zertifikat. Und dann schickt er das auch. Das heißt, ja, ist ein bisschen Tippaufwand, aber es ist weit weniger anstrengend, wie wenn ich es mit Telnet machen müsste. Und ich kann sämtliche verschlüsselten Protokolle damit testen. Das gleiche funktioniert mit POP3 und IMAP. Und ich glaube, wir machen einmal ein Live-Demo, dann wird es nicht so langweilig. So, schauen wir, ob das geht. Just. Schicken wir mal eine Mail. Okay, ich schicke hier mal über Gmail mit SSL, Mail von mir. Ich hoffe, ich kriege nicht noch mehr Spam auf der Adresse. Oh, das ist sogar meine Arbeitsadresse, ist auch lustig. E-Mail, Text, insecure und verschickt. Das war's. Also nicht so wie vorhin beim Telnet-Tipperei. Ich kann bei Curl auch immer mit Backspace arbeiten. Weit weniger fehleranfällig. Dann holen wir das Ganze mal ab per IMAP. Ich hoffe, dass irgendeine E-Mail da ist. Standardabruf gibt man erstmal alle Ordner. Ich möchte den Status von der Inbox. Wie viele Messages gibt es denn? Ja, dummerweise null, habe ich nicht aufgepasst. Und hier würde jetzt die erste Nachricht abrufen, die findet er nicht. File not found. Er würde hier die erste Mail im Cleartext anzeigen. Das muss mir jetzt jeder einfach glauben. So. Ja, so. Das haben wir jetzt eigentlich live gesehen. Also Ordnerliste, Inbox auswählen und die Nachricht anzeigen. Das kann man sich merken, das kann man sich in irgendeine Copy-and-Paste-Datei reinkopieren, irgendeine Cheat-Sheet, und dann kann man das einfach testen. Gleiche mit dritter Nachricht, die ersten 1024 Oktette, prüfen, ob es neue Nachrichten gibt. Oder auch mal suchen, gibt es eine E-Mail, wo im Subject Shadows drin steht. Also da kann man ziemlich alles damit machen und seinen Mailverkehr prüfen. Im Endeffekt funktioniert das Gleiche auch mit POP3. Habe ich jetzt kein Beispiel. Das heißt, IMAP, um zu prüfen, ist denn jetzt auch meine SMTP-Mail da angekommen. Was ich immer sehr praktisch finde, ist LDAP. Also ein LDAP-Query mit Curl zu machen, weil LDAP-Queries macht man einmal mit LDAP-Search. LDAP-Search ist fast nie in irgendeinem Container oder in irgendeiner VM installiert. Das heißt, wie kann ich prüfen, ob der LDAP-Server antwortet und ob der auch das Richtige zurückgibt? Das ist mit LDAP, mit Curl easy. Hostname, BaseDN, Fragezeichen getrennt, welche Attribute möchte denn zurückbekommen? Also zum Beispiel Common Name und Mail, möchte ein Base oder Sub, und ich kann nur filtern nach der Object Class oder halt gibt man mal alles zurück, was Object Class Person ist und wo der Vorname Christoph kommt. Das müsste, ja, hier kommen, dann ist es nicht ganz so, ein bisschen interaktiv. Minus Q quiet, das heißt, man sieht diese Verbindungsinformationen nicht, was er runterlädt. Die Object Class Person, er gibt alles zurück. Und hier habe ich gesagt, gib mir einfach die ersten 15 Zeilen. Das heißt, hier kommen auch tatsächlich diese Mailadresse unter Common Name zurück. Geht auch sehr schnell. Und tut, was kommt denn da als nächstes? So. Okay, also wer kurz testen möchte, ob ein LDAP-Server antwortet, wie der filtert, einfach mit Curl. Wie ich schon gesagt habe, ist nicht in jeder Distribution unterstützt. Kann man aber immer als Full Package noch installieren. Gab ja jetzt vor kurzem eine Diskussion, ich glaube mit Fedora, die haben aber zurückgerudert, die packen jetzt wieder das komplette Paket mit rein. File Upload kann man auch mit Curl machen, SFTP und SCP. Mit Key-Unterstützung, da ist der Syntax ein bisschen strange. Also ich habe das mit dem Key nicht wirklich hinbekommen. Das ist seltsam. Aber tut prinzipiell. Das Bier geht auf dich, oder? Okay. MQTT, also Message Queue, funktioniert auch. Curl mit Protokoll MQTT. Irgendwas hinschicken, irgendwas abholen, einfach einen Verbindungstest machen, das ist easy. Also mache ich zum Beispiel ganz oft, ich arbeite viel mit Web4 oder ich muss viel mit Web4 arbeiten. Da ist es das Mittel der Wahl, um die Message Queue zu testen. Die Demo habe ich nicht dabei. Zwei Terminals, einmal irgendwas hinschicken und ein zweites Terminal von der Message Queue einfach die Nachricht wieder abholen. Dieses Broker emqx.io ist wie so Echo. Gibt es eigentlich den SMTP-Echo von der TU Berlin noch? Weiß das jemand? Der war einmal sehr praktisch, um Mails zu testen. Also ist im Endeffekt so ein Echo-System für MQTT, um zu testen, funktioniert denn unser Tool, unser Client, um das abzuholen. Dict, Wörterbuch abfragen. Ich habe da einiges rumgespielt. Ja, kann man machen. Man kann Aliase für bestimmte Dateien abholen. Ich habe mal für Chemnitzer Linux-Tage das getestet und habe Chemnitz gesucht. Dann bekomme ich Informationen, ja, was ist denn Chemnitz eigentlich? Und bekomme dann auch, es ist Stadt im Osten. Früher Karl-Marx-Stadt. Wer war schon mal auf die Linux-Tage in Chemnitz? Okay. So 5-10%. Ja, also auch sehr schön, ähnlich geil wie hier. TFTP, also Booten über FTP, kann man auch simulieren. Da habe ich kein praktisches Beispiel gefunden. Aber im Endeffekt, ja, ich kann mein zum Beispiel Formen testen mit einer MAC-Adresse, ob der TFTP mit dem richtigen Package antwortet. Also auch kein Problem. SMB ist supported, würde ich aber nicht verwenden. Die können nämlich nur Version 1 vom Protokoll. Und wer heute nur irgendwo Version 1 einsetzt, der ist eh selber schuld. Also, sorry, aber NTLM V1 und SMB V1 ist das Einfachste, um an Windows-Passwörter zu kommen, das es überhaupt gibt. Also ich hoffe, kein SMB V1. Oder? Gut. Wird es eh keiner trauen. Okay, nicht machen, könnte man testen, kann man aber mit Curl testen. Gufa, spannendes Protokoll. Ich habe nur einen Server gefunden, der noch auf Gufa antwortet. Das ist QUUX.org und im What's New auf der Seite, glaube ich, ist das letzte Update von 2002 oder so. Ja, genau, April 2002. Ja, kann man tun. Ich habe keinen praktischen Nutzen für Gufa. Das ist einfach so. Kann sich Verzeichnisse listen, Dokumente anschauen. Das, glaube ich, ist eh das mit der neuesten. Genau. April 2002 ist das neueste Dokument auf dem Server. Ich habe keinen mehr gefunden, der das wirklich sinnvoll irgendwo noch verwendet. Optionen für alle Protokolle. Das heißt, was kann ich machen mit HTTP? Ich kann API testen, ich kann Files runterladen. Es gibt ganz viele Leute, die Wget zum File runterladen, nutzen und extra installieren, kann man alles mit Curl machen. Wenn ich einen Download starte mit curl-o, kann ich angeben, welchen Dateinamen, das ich haben möchte vom gespeicherten File. -o verwendet einfach den Servernamen, also das, wie das File am Server heißt. Und mit -0 beziehungsweise remote name all setzt er für alle URLs, die ich mit Curl verwende, den Servernamen. Ich kann Curl URL 1, URL 2, URL 3 verwenden und alle drei Files gleichzeitig runterladen oder nacheinander. Das heißt, ich muss nicht drei einzelne Curl Calls machen. Ich kann mehrere URLs in einem Kommando absetzen. Ich kann einen Progress Bar aktivieren, dann bekomme ich halt diese Hashtag-Symbole, um zu sehen, ja, so und so viel Prozent hat er schon runtergeladen. Der normale Download wird wie hier unten einfach anzeigen, so und so viel Prozent bzw. so und so viel Megabyte in der Geschwindigkeit habe ich schon geladen. Und ja, das war das, was ich gesagt habe, ich kann mehrere Dateien runterladen gleichzeitig und dann entweder mit -o Dateiname mehrere hintereinander machen, also -o File 1, -o File 2, die Dateien benennen oder eben dann mit Remote All die Server-Dateinamen verwenden. Mehrere gleichzeitig. Wenn ich einfach zwei URLs angebe, wie in der oberen Box, macht er einfach zwei, also lädt er die zwei Dateien nacheinander runter. Ich kann aber auch parallel runterladen mit Hash Parallel, genau, also Dash Parallel, dann lädt er die Dateien gleichzeitig, ich bekomme dann jetzt zwei Dateien habe ich runtergeladen, eins läuft noch und so weiter und so fort. Gut, dann machen wir nochmal live. Das war der normale Download, das läuft ein bisschen schneller. Progress Bar, das war eh zu schnell, das heißt, da sehen wir die Hashes nicht. Hat Enter. Und der macht dann eh schon wieder das nächste. Hat so rum. Wie gesagt, das Parallele runterladen, wenn man zum Beispiel ISOs runterlädt, eigentlich ganz praktisch. Dann kann man aber einstellen, zwei gleichzeitig, drei gleichzeitig oder auch nur zwei. Und fertig. Wichtig ist URL-Encode für HTTP-Requests zum Beispiel. Hier zum Beispiel den Index.php-Call mit Suchquery nach Name, gleich Christoph Stöttner, nachdem da ein Leerzeichen drin ist und ein Ö, meistens ein bisschen komisch. Wenn ich mit -URL-Query absetze, rechnet man es automatisch um, also ein Plus fürs Leerzeichen und ein Prozent C3, Prozent B fürs Ö und passt entsprechend an. Sehe ich entweder im Wireshark oder wenn ich mit -V mein Curl aufrufe, dann kriege ich halt einen Verbose Output und sehe auch, wie er es umrechnet. Das heißt, ich kann auch mit Formularen sprechen, API-Calls absetzen, etc. pp. So. Standard GET-Request. HTTP-X GET kann man eigentlich weglassen, das ist der Default. -L Follow kommt später und der antwortet halt mit dem HTML-Quelltext. Sollte ich einen HTTP-Status 302 kriegen, okay, der antwortet, leitet aber weiter. Das machen wir jetzt mal live, weil da steht noch Chemnitz und ich habe es extra mit Foscon gemacht. So. Ja. Wie hieß es? HTTP. Naja. Just play. Get auf roscon.org, ich bekomme eine Weiterleitung, move permanently, wenn ich das Ganze aufrufe mit -l, leitet er weiter, das heißt, er folgt dem Redirect und öffnet die Webseite, auf die wir weiterleiten. Und wo sind jetzt meine Slides? So, hier waren wir. Genau. Umleitung mit -l oder --location und wir kommen auf der Webseite raus. Also ich habe vorhin vergessen, sollten Fragen aufkommen, ihr dürft daher gern unter der Zeit melden. Der Henning trägt eh schon Mikrofone rum und würde dann an den Platz kommen. Also einfach melden und schreien. Ich bin aber, glaube ich, auch früh genug fertig, dass wir eine Fragesession machen können. Für was CurlUp ganz praktisch ist zu prüfen, ob die SSL-Zertifikate passen, mit denen wir sprechen. Das kann man natürlich auch mit OpenSSL machen. Muss halt dann installiert sein. Hier mit Curl können wir es direkt machen. Wir können einmal mit -k alle Zertifikatsfehler ignorieren. Das heißt, wenn ich mit lokal self-signed arbeite, dann überspringt er heute die Prüfung. Ich kann ihm mit CA-Native ein Zertifikatstore mitgeben und hier haben wir jetzt zum Beispiel ein abgelaufenes Zertifikat und das schauen wir uns wieder live. Boah, es ist so warm. So. Also, dann just bad expert. So. Sieht man das eigentlich, was wir es größer machen? Das ist ja so. So. Also, abgelaufenes Zertifikat. Sagt, okay, abgelaufen will ich nicht und haben wir das eigentlich dann irgendwo revoked, Certificate, das müssten wir jetzt mit -k noch machen. Das ist, So, okay, also, Curl. Das Ganze ist mit -k, um es zu ignorieren, dann komme ich auf die Seite, die man sagt, ich bin abgelaufen. Nur damit wir das auch sehen. ich konnte SSL-Protokoll oder das TLS-Protokoll testen. Das heißt, mit minus minus TLS V1.1 oder TLS Max, zusätzlich TLS Max 1.1, konnte ich prüfen, antwortet der noch mit TLS 1.1, mit TLS 1.2. Kann man natürlich auch mit NMAP machen, aber auch NMAP ist so, dass man gern den CISO am Schreibtisch stehen hat, wenn man es nachinstalliert. Kommt auch manchmal nicht ganz so gut. Funktioniert genauso mit TLS 1.3. Ich konnte testen, antwortet er mindestens mit TLS 1.1 und spricht da auch TLS 1.2 oder indem man nur TLS V1.0 angibt und dann prüft er, sprichst du mindestens TLS 1.0, gibt man aber auch zurück, wenn er mehr kann. So, den. Ich habe dummerweise die Demo abgebrochen. Ja, Moment, Nico. Jetzt, wo er so schön sitzt. Yeah.
Ja, ist mehr ein Kommentar wie Zwischenfrage, aber es ja. Passt halt zu den Zertifikaten. Also Curl kann auch PKCS 11, das heißt Zertifikate remote beispielsweise aus einem HSM holen.
Ja.
Das funktioniert nicht ganz so straight, ist ein bisschen Frickelei, aber es funktioniert.
Ja, er könnte auch abrufen, ob das Zertifikat noch gültig oder revoked ist. Das habe ich aber tatsächlich auch nicht hinbekommen, muss der Server unterstützen. Aber tut, ja, es ist vieles eingebaut. Wir können, was habe ich denn da Neues? Ich habe zum Beispiel eine Untrusted Root CA. Nein, das machen wir anders. Untrusted.net. Also Certificate Pinning können wir machen. Hostname Mismatch kommt öfter vor. Das heißt, das SSL-Zertifikat hat nicht den Hostnamen im Zertifikat, auch nicht als alternativen Namen, bricht er ab. Revoked. Das, glaube ich, war der Test, den ich gemacht habe. Der funktioniert nämlich so nicht, wie ich mir das vorstelle. Doch, da kommt die Seite. Genau, also da sollte er eigentlich erkennen, dass das Zertifikat zurückgezogen ist. Er liefert die Seite aber trotzdem aus. Zumindest war das beim Testen so. Ich habe es nachgelesen. Das heißt, irgendwie der Server muss es supporten. Und das muss vielleicht noch selbst sein, machen wir auch regelmäßig. Ist ja nicht mehr ganz so das Thema, seit es Let's Encrypt gibt. Aber der Vollständigkeit halber nur SSL self-signed, bricht auch ab. Die Fehlermeldung ist jeweils eine andere und er schreibt da immer die Dokumentationsseite dazu, mit dem man nachprüfen kann, was er alles kann oder wie es beschrieben ist. Ich kann mit Curl mit WebSockets sprechen, also praktisch die Beschleunigung für ja, Web-Requests. Es gibt einmal den alten Weg, das heißt, ich schreibe alles selbst. Muss ich entsprechend die Header im HTTP-Request setzen, dass er einmal Connections Upgrade macht, mit Upgrade auf WebSocket. Alternative wäre mit Protokoll WSS, dann übernimmt Curl das direkt für uns. Das heißt, wer weiß, welche Header das er setzen muss, kann es direkt mit dem alten Weg und den Header-Protokoll, dem Header setzen machen. Oder man nimmt den neuen und nimmt einfach das WSS-Protokoll und dann leitet er entsprechend weiter. Also, Moment, das wollte. Hier nochmal mit minus H kann ich also praktisch die Header setzen. Welchen Dateityp möchte ich haben, welche Protokolle unterstütze ich, was ist die Origin, etc. pp. Wo nutze ich Curl eigentlich am liebsten? Zum Troubleshooten. Das heißt, Antwort, also ich habe vorhin schon gesagt, ich mache eher viel WebSphere, wir machen viel Kubernetes. Das heißt, wir prüfen mal ganz oft, antwortet der Ingress richtig, leitet unser WebSphere-Proxy richtig weiter. Und da haben wir inzwischen auch angewohnt, das mit Curl zu machen. Das ist einmal zum Beispiel Ingress-Konfiguration. Der Ingress antwortet in dem Fall auf CNX8DB2 Stöps Home. Das ist der Load Balancer und sollte mich weiterleiten zu meinem Service. Und hier zum Beispiel, der Server antwortet, also der Kubernetes Ingress antwortet auf Port 32443. Wenn ich hier zum Beispiel einen HTTPS-Request hinschicke an /cnx-admin, kommt der 404, kenne ich nicht. Weil der nämlich konfiguriert ist, dass er auf den Hostname, hier fünfte oder sechste Zeile Host cnx8db2 antworten soll. Also 404, was kann ich machen? Ich kann mit Connect2 arbeiten. Connect2 nimmt den Servernamen, auf den er antworten soll, also unseren cnx8db2, Doppelpunkt Port, das heißt der 443, das ist der Webserver, der eigentlich zum Ingress weiterleitet. Der cnx db2 cp ist einer der Kubernetes-Nodes, in dem Fall der Master, und den Port, auf dem der antwortet, also 32443. Und dann die URL, auf die ich abfragen möchte. Also https cnx8db2-home/cnx-admin und dann kommt auch die Antwort. Das heißt, ich kann einem erklären, hey, prüf mal, ohne dass du dich mit dem Load Balancer verbindest, komme ich auf den Service. Und fertig. Namensauflösung. Ich kann ja zum Beispiel Webserver konfigurieren, dass die auf unterschiedliche Hostnames unterschiedlichen Content liefern. Also hier ganz einfache Config, einmal mit www.example.com und other.example.com. Könnte ich natürlich jetzt hergehen und die etc-hosts ändern, wenn das noch funktioniert. Es ist einfacher, im Curl mit resolve zu arbeiten. Das heißt, mit --resolve, Name, Doppelpunkt, Port und die IP-Adresse vom Webserver, dann nimmt er das entsprechende, den Virtual Host Eintrag und liefert den entsprechend aus. Das heißt, hier in der ersten Zeile in der unteren Box einmal www und in der zweiten mit other, anderer Content. Das heißt, ich brauche keinen etc-Hosts editieren, ich kann einfach rumspielen, welche Hosts sein, auf welche IPs funktionieren. Ich muss nur die IP-Adresse vom Webserver oder vom Load Balancer wissen. Ich kann auch DNS over HTTPS testen. Das mache ich aber eher selten. Aber mit DOH-URL kann ich den DNS-Server angeben und dann prüft er, kann er den Namen, also die meisten Browser nutzen ja inzwischen DNS over HTTPS und kann jetzt in dem Fall auch testen, kann auch hier mit --resolve dem DOH erklären, wie er es denn auflösen soll. Anmeldung. Dummerweise antworten ja Services manchmal nur, wenn man sich authentifiziert. Ich habe vorhin schon gesagt, Curl supportet eigentlich so ziemlich alles, was wir an Protokollen kennen. Basic-Authentifizierung kann ich direkt auf der Konsole mit angeben. Also curl --user und ich gebe einen Usernamen Doppelpunkt Passwort an, nutze die für die Authentifizierung. Er rechnet es um in Base64, wie man es halt erwarten würde. Kann ich natürlich aber auch mit -h und Base64 Codierung selbst machen. Vielleicht als Tipp auf der Bash, wenn man das Kommando absetzt mit einem startenden Leerzeichen, landet der Befehl nicht in der History. Ansonsten sind Passwörter auf der Konsole eher kontraproduktiv, würde ich nicht tun. Und meistens hat man wieder einen federnden CISO am Schreibtisch stehen, wenn man sowas macht. Das sollte man nicht tun. Genauso Digest, Negotiate, also Spinego, Kerberos oder NTLM. Können wir alles und entsprechend konfigurieren. Was sehr praktisch ist, ist die NetRC. Ich habe ja vorhin schon ein paar Kommandos gezeigt, zum Beispiel mein SMTP-Call hatte ich mit -n oder --netRC gezeigt. Der prüft eine .netRC-Datei in meinem Home-Verzeichnis oder ich kann separat eine angeben. Und da speichert man Maschinenname, also zu welchem Server möchte ich verbinden, wie ist der Login, wie ist Passwort. Und dann nutzt er halt je nachdem, wenn ich zum Beispiel mal Google.com habe, füge ich da meine Google Credentials mit hinzu, nutze ich jetzt nicht produktiv, aber hier für Demos, damit ich halt nicht jedes Mal mein Passwort resetten muss nach so einem Vortrag, ist die NetRC ganz praktisch. Form-based, auch praktisch, das heißt, ich kann einen Post-Request an ein HTTP-Formular schicken. Das ist eigentlich eher harmlos, weil gut, dann bin ich halt angemeldet, aber was mache ich dann damit? Ich brauche natürlich auch Cookies und auch Cookies kann Curl. Weiß ich. Danke. Einmal, ich möchte Cookies, die mein Request bekommt, in der Datei schreiben. Minus kleines c und Dateiname. Dann schreibt er alle Cookies, die ich bekomme, in die Datei. Wenn ich den Befehl dann nochmal absetze, minus kleines b, liest er die Cookies aus der Datei. Das heißt, ich muss hier keine Credentials angeben, sondern nutze den Cookie und bin angemeldet. Das haben wir auch gleich nochmal als Live-Demo. Hier mal als Beispiel. Wir geben minus b und minus c beziehungsweise Cookie-Jar und Cookie gleichzeitig an, dann aktualisiert er das File nämlich. Das heißt, er schreibt es rein und er liest es auch gleichzeitig und in dem Fall mal so eine WebSphere-URL, die dann entsprechend ausliefert. Und jetzt schauen wir mal, vielleicht funktioniert das. Wenn ich mal meinen Namen merken kann. Was wollte denn das zeigen? Cookies wollte zeigen. Hier. Einmal unauthenticated. Wir löschen mal die Cookie-Text. Machen dann einen Request auf eine URL. Diese URL ist geschützt zum Lesen. Das heißt, da müsste jetzt auf 403 oder 404 zurückkommen. Wo steht's? So, 401 unauthorized, dritte Zeile von oben. Dann machen wir Cast Format. Das heißt, dann melden wir uns da mal an. Vielleicht habe ich auch mein Passwort hier in der NetRC. Ja genau, also was man hier auch noch sieht, ist dieses Data, Moment, Pause, minus minus Data. Ich habe hier die ganzen Header in eine Header.txt geschrieben. Dann liest er die Header aus dieser Textdatei und er liest auch den Data, also unseren Body vom Post-Request aus der Datei. Und im Post-Request in Data steht im Prinzip mein Username und mein Passwort. Ich möchte Cookie-Jar schreiben. Wir bekommen die Cookies. Er schreibt sie in die Datei. Und jetzt haben wir authentifiziert. Das heißt, wir machen den Curl auf die gleiche URL, die vorher den 401 geliefert hat. Also ein bisschen länger. Lesen die Cookie-Jar, schreiben die Cookie-Jar. Und jetzt sieht man nur in der obersten Zeile, jetzt kriegen wir ein HTTP 200 und damit auch die ganze Seite. Ich habe jetzt nur den Inhalt der Seite nicht ausgegeben. Also, kann Formulare testen, kann die Cookies in der Datei schreiben, kann die Cookies aus der Datei wieder lesen und weiter testen. Also für API-Tests etc. eigentlich das perfekte Tool. Ich kann alles in eine Config-Datei schreiben, wenn ich nicht so viel tippen möchte. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte immer verbose, ich möchte immer silent oder ich möchte einen bestimmten User-Agent setzen oder eben eine Location für Follow-Redirects in eine curl-rc-Datei, .curl-rc-Datei oder mit --config angeben. Ganz ehrlich, ich bin auf so vielen Servern unterwegs, ich schreibe kein curl-rc. Hat jemand ein curl-rc? Ich habe, glaube ich, noch nie eine gesehen. Aber man kann es machen. Und wie ich sagte, mein Zeitmanagement-Training passt und wir wären soweit auch für Fragen. Hier noch ein paar Links. Also wie gesagt, Daniel Stenberg ist der Hauptentwickler. Everything Curl und Mastering Curl sind die Hauptdokus. Das GitHub-Projekt, das ist meins, nicht so wichtig. Und jetzt danke fürs Hiersein und da sind Fragen, Henning.
Jawohl. Sehr schön. Du hast verdammt viel gebracht, was ich gerne ausprobieren möchte.
Ja, mir fällt jetzt gerade noch was ein. Ich hatte neulich einen Kollegen, der hat ein Shell-Skript gemacht und mit Curl eine Datei runtergeladen und hat dann in einem Ansible-Task gesagt, immer wenn, ich glaube, die Antwort leer ist, dann hat es funktioniert. Dummerweise, Curl schreibt zum Beispiel diesen Status-Bar in die STD-Out2, also in die STD-Error. Und damit geht das komplett in die Hose. Sowas macht man nicht. Also lieber auf den Return-Code prüfen und nicht auf den Inhalt des Returns. Du kennst das scheinbar auch schon. Ja, okay. Wer war die Frage? Du, glaube ich.
Ja, erstmal danke, Christoph, für die Vorstellung.
Danke.
Und ich habe zwei Fragen.
Ja.
Stell dir vor, du bist ein Netzwerker und bist auf dem Server und hast eine Shell. Du hast alle Tools. Wo ziehst du die Grenze zwischen curl-v und andere Tools, wie zum Beispiel OpenSSL, S-Client, SS oder DCB-Dump? Das ist die erste Frage. Und die also, zweite Frage stelle ich kurz.
Okay, mach beide gleich.
Genau. Und angenommen, was ist so für dich der häufigste Fehler im Support, den man hätte mit einem guten Curl schon vorher gesehen?
Also zu deiner ersten Frage, ich nutze TCP-Dump, wenn ich so nach einer halben Stunde mit anderen Tools nicht weiterkomme. Das wäre halt meistens aufwendig. Ja, kann man tun. Was ich meistens vorm TCP-Dump mache, ist Man-in-the-Middle-Proxy, weil wir wahnsinnig viel Web machen. Da kommt es immer darauf an, wo bin ich. Also ich bin ja, sag ich mal, 95% meiner Arbeitszeit bei irgendwelchen Kunden und auf irgendwelchen Servern, wo ich meistens das Security-Team nicht kenne. Und damit ich vorher nicht immer fragen muss, was darf ich denn eigentlich tun und wann stehst du vor meinem Schreibtisch, beziehungsweise wann klingelt das Telefon, versuche ich möglichst viel mit Curl zu machen. Wenn du heute der Systemadministrator von einer Firma bist und eh jeden Tag mit dem Security-Team zu tun hast, ist es ziemlich egal, dann würde es das, was du an den Fingerspitzen hast, also was du am schnellsten tippst, das würde ich verwenden. Oder das, was installiert ist. Weil wenn du immer den Aufwand hast, ich muss jetzt irgendwas nachinstallieren, das ist halt immer schwierig. Also ich hatte jetzt vor kurzem einen Kunden im Süden, da ist das Security-Team jetzt draufgekommen, wir brauchen ein SIEM. Also das ist erweitertes Login. Und ich wusste dann davon, weil mein Server wegen I.O. ausgefallen ist, weil halt einfach so viel I.O. auf dieser Maschine geschrieben wurde, ist, dass irgendwie der Webserver nicht mehr geantwortet hat und dann mal gestartet, was passiert denn auf diesem Server? Und die hatten unter anderem eine Logging-Regel, immer wenn was nach Temp geschrieben wird, wird es geloggt, immer wenn curl, wget, python, pipe, also sowas so auf der normalen Kommandozeile eigentlich in jedem zweiten Kommando hast, wurde bei denen gelockt. Und dann sage ich, ja Gott, dann weiß ich jetzt auch, warum der mit IO-Problemen außer Dienst ist. Dummerweise kam dann auch noch dazu, dass das Regelwerk natürlich NDA und High Secure wir gar nicht lesen dürfen. Das heißt, du kannst es auch gar nicht vermeiden. Und es war eine längere Diskussion, bis das alles wieder lief. Wie gesagt, guter Draht zum Security-Team hilft wahnsinnig viel. Aber ich hatte auch, also vielleicht mal als Geschichte dazu, ich hatte mal meine externe USB-Platte beim Kunden am Rechner angesteckt, weil da halt Tools drauf waren. Und hab's abends beim Weggehen vergessen und kam halt morgens aus dem Hotel zurück und dann stand schon irgend so ein unbekannter Typ an dem Schreibtisch, an dem ich saß, so ein bisschen federnd. Und dann sah ich schon auf dem Display, da war halt der Virenscanner mit, ich glaube, 200 Meldungen. Weil dummerweise war halt so in einem zweiten Ordner so die kompletten Reds und Test-Tools, was man halt so hat. Und das fand der nicht lustig. Aber okay.
Gut. Vor einigen Jahren gab es mal einen Trend, Teile des Protokollstacks in Curl in Rust zu reimplementieren. Das Ganze wurde anscheinend, ich glaube, es ging mit dem HTTP-Backend los. Das Ganze wurde dann 2024 wieder abandoned, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Was ist denn da, also nach diesem Hin und Her, jetzt die generelle Richtung von Teilen der Codebasis-Reimplementierung in Rust, wenn du dazu was sagen kannst? Oder ist sie jetzt einfach die Marschrichtung wie seit Ewigkeiten?
Also der Daniel, glaube ich, ist der zweite Entwickler, der Curl damals übernommen hat, nachdem es HTTP-GET hieß, glaube ich. Mit dem HTTP-GET ging es vor 25 oder 26 Jahren oder 30 Jahren los. Die History steht auf der Curl-Homepage. Die haben, glaube ich, schon immer C programmiert. Und ich habe das mit Rust gar nicht mitbekommen. Ja, es wird wahnsinnig viel Neues in Rust reimplementiert. Ich habe das von Curl gar nicht gewusst, dass sie es versucht haben. Keine Ahnung.
Ich hatte es halt bloß mitbekommen, weil wir hatten halt mal ein paar Folgen im Podcast über Rust und deswegen haben wir mal einen genauen Blick auf das Ökosystem geworfen. Ne? Was mich halt interessiert hat, aber wenn du dazu nicht sagen kannst, ist okay, warum gerade dieser Rückschritt wieder gemacht wurde in 2024, weil nochmal, das ist das einzige Projekt, was ich kenne, was dann sich dagegen entschieden hat, Rust weiter zu verfolgen als Teil des Protokollstacks. Man sieht es bei Thunderbird ziemlich genau, wo die halt mehr und mehr Teile auch in Rust implementieren. Aber wie gesagt, wenn du das nicht weißt, dann ist das nicht ein Kriegsentscheid. Vielen Dank.
Klasse Vortrag. Keine Ahnung, danke. Also wie gesagt, ja, wird viel implementiert. Ich denke, es wird auch schwierig, dass du die Entwickler findest. Das heißt, wenn halt so ein C-Entwickler 25 oder 30 Jahre C schreibt, ich kann mir vorstellen, dass du auf den gleichen How-Level kommst, dauert ein wenig, bis du das in Rust genauso schreiben kannst. Sie haben ja auch ihr Bug-Bounty-Programm letztes Jahr beendet, weil so viel AI-Slop um die Ecke kam, dass das keiner mehr lesen kann. Also gibt es auch zwei sehr gute Vorträge vom Daniel, war glaube ich einer letztes Jahr hier im Auditorium. Wobei, da gibt es ein Update. Das letztes Jahr war ja, es ist alles Slop und eigentlich scheiße und ich will nicht mehr. Und dieses Jahr im Frühjahr kam um die Ecke, ja, wir bekommen immer noch AI-Meldungen, die sind inzwischen aber richtig. Das heißt, die finden wirkliche Bugs. Es fällt nur auf, dass die halt 18 DIN A4 Seiten lang sind und wir eigentlich überhaupt keine Zeit haben, die zu lesen. Und also die Tools, ja, sie werden besser. Die finden auch was. Jetzt merkst du es halt, weil einfach so viel Text generiert wird, dass das ein normaler Pentester niemals aufschreiben wird.
So, wenn jetzt keine Fragen mehr kommen, stelle ich noch eine. Curl oder C-URL?
Keine Ahnung.
Ich bin
ja alt, ich muss nicht alles in Englisch aussprechen. Also ich sag Curl. Ich weiß gar nicht, wie der Daniel sagt. Wir waren letztes Jahr im Vortrag vom Daniel. Sagt der Daniel Curl oder Sie? Der sagt Curl, gell? Ja, ja. Also, sagen wir.
Dann ist das damit geklärt. Vielen Dank.
Stimmt. Keine Ursache.